ARD Sounds.
Es beginnt das größte Sportereignis in der Geschichte unserer Welt. So bescheiden bezeichnet zumindest FIFA-Boss Gianni Infantino die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026. Gemeinsam ausgetragen von den USA, Kanada und Mexiko. Drei Länder, deren Verhältnis in den letzten Monaten stark angespannt ist. Was passiert also, wenn eine Fußball-WM auf ein politisch aufgeladenes Nordamerika trifft? Torben Börgers aus dem ARD-Studio Washington erzählt uns von Interessen, Geld und Macht. Davon, wie US-Präsident Donald Trump das Turnier für sich nutzen möchte. Und warum ihm das Turnier aber auch auf die Füße fallen könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Donnerstag, der 11. Juni. Hallo Torben.
Hallo.
Torben, die US-Amerikaner sind ja jetzt nicht so als die allergrößten Fußballfans bekannt. Wie ist denn da in den letzten Wochen die WM-Stimmung so gewesen im Land?
Na, ich muss schon sagen, die Vorfreude in den vergangenen Wochen vor diesem WM-Start, die war dann doch eher verhalten. Also ich würde da jetzt nicht von einem WM-Fieber sprechen, maximal von einer leicht erhöhten Temperatur. Vor allem in den Austragungsorten, da kann man und konnte man tatsächlich schon ein bisschen was erahnen, was da kommen könnte. Also Los Angeles und New York vor allen Dingen, da wurden große Fanfeste aufgebaut. Und ich war auch in Los Angeles vor einigen Wochen, da sah man dann auch hier und da mal Plakate so auf 3 Metern Höhe an Laternenpfählen. Aber da musste man auch genau hingucken, um zu sehen, dass das FIFA-Plakate sind. Und man sieht so im Supermarkt mal die ersten Fanartikel, da ist dann mal so ein FIFA-Logo auf einer Cola-Dose oder so etwas. Was aber zum Beispiel fehlt, das sind beispielsweise Werbespots im Fernsehen, wo man tatsächlich in Stimmung gebracht wird. Das ist ganz anders bei Olympischen Spielen, da sind die Amerikaner schon sehr viel früher begeistert. Aber das kann sich ganz schnell ändern und hängt sehr vom Turnierverlauf ab.
Was glaubst du, muss passieren, damit das da noch ein bisschen Fahrt aufnimmt?
Also ich glaube tatsächlich, das sportliche Abschneiden der amerikanischen Fußballnationalmannschaft ist ein Riesenthema. Wenn die Amerikaner sang- und klanglos in der Vorrunde ausscheiden, dann dürfte die Begeisterung der Menschen hier in den Vereinigten Staaten nicht allzu groß sein auf den weiteren Turnierverlauf, weil andere Nationen bei einer Sportart zuschauen, die hier nicht an erster Stelle steht. Das ist nicht so das Ding der Amerikaner. Wenn aber das Team jetzt über sich hinaus wächst und plötzlich zu den Mitfavoriten des Turniers sich entwickeln sollte, dann glaube ich, dann kommt die Trumpfkarte Patriotismus zum Zuge und dann kann sich so eine Nation auch ganz schnell vereinen hinter so einer Mannschaft und dann kann es auch zu einer echten Begeisterung kommen.
Und wie sieht's in den anderen beiden Gastgeberländern aus? Kanada, Mexiko, wie ist da die Stimmung? Wird da hingefiebert auf die WM?
Ich würde sagen, Kanada ist so ein bisschen ähnlich wie die USA. Da sind es zwar nicht so Sportarten wie Football, Baseball oder Basketball, die im Mittelpunkt stehen, sondern eher Eishockey. Da ist Fußball jetzt auch nicht an Nummer 1, auch wenn Thomas Müller mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps spielt und da auch tatsächlich für Furore sorgt. Also auch da eher verhaltene Vorfreude. Ganz, ganz anders würde ich sagen, ist es in Mexiko gewesen in den letzten Wochen. Da hat der Fußball ja eine Riesentradition und da fieberten die Menschen auch jetzt diesen Turnierstart entgegen und der Turnierstart findet ja auch in Mexiko statt. Und da ist tatsächlich auch so ein Ausnahmezustand zu erwarten. Und zwischenzeitlich sah es ja tatsächlich sogar so aus, als könnte es schulfrei geben. Die Präsidentin des Landes, Claudia Sheinbaum, die hat in Aussicht gestellt, dass die Ferien vorgezogen werden könnten.
Nos gusta el fútbol. Estamos pendientes del Mundial. Entonces hizo esta propuesta que se adelantaran las vacaciones.
Sie hat gesagt, naja, wir sind ein Land, das mit dem Fußball lebt. Die Mexikaner, die lieben den Fußball und alle warten auf die Weltmeisterschaft. Und deswegen denken wir auch darüber nach, die Ferien vorzuziehen, damit die Schulkinder tatsächlich an der WM teilnehmen können oder die WM verfolgen können. Das war eine Idee, die am Ende dann verworfen wurde. Aber sie zeigt, wie fußballverrückt Mexiko ist, im Vergleich auch vor allen Dingen zu den anderen beiden Gastgebern.
Und jetzt haben wir ja drei Gastgeberländer. Wird sich dann diese WM gleichmäßig auf alle verteilen oder gibt es da irgendwie doch einen Schwerpunkt, obwohl es drei Länder sind, die da beteiligt sind?
Na, die drei Länder sind auf gar keinen Fall gleichberechtigte Gastgeber, sondern da sind große Unterschiede. Es gibt ja insgesamt 16 Spielorte, 11 davon liegen in den USA, nur 3 in Mexiko und 2 in Kanada. Dementsprechend sind auch die Spiele verteilt, also ein Großteil der 104 Partien, die wird in den Vereinigten Staaten stattfinden. Und da hängt es dann ganz davon ab, wo diese Spiele stattfinden, wie groß da die Begeisterung ist. In den, sagen wir mal, Großstädten mit großer Latino-Community, wie beispielsweise Los Angeles oder Miami, da dürfte schon auch eine große Begeisterung sein, je nachdem, wer auch spielt. In anderen Städten, glaube ich, wird das eher schwieriger.
Die US-Bürger, du hast es ja gerade schon gesagt, sind gerade noch ein bisschen zurückhaltend, was diese WM angeht. Aber sagen wir mal, zumindest den Präsidenten scheint dieses WM-Fieber ja schon gepackt zu haben. Donald Trump, der wurde ja auch ziemlich erfolgreich von FIFA-Präsident Gianni Infantino umgarnt. Kannst du uns mal ein bisschen aufdröseln, wer verfolgt da eigentlich welche Interessen?
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Duo, wenn man sich die beiden anschaut. Die haben sich ja jetzt so ein bisschen als Best Buddies inszeniert. Da ist eine echte Bromance entstanden. Infantino war mehrfach im Oval Office zu Gast. Er war auch in Mar-a-Lago in Florida bei Trumps Anwesen. Er war Ehrengast bei Trumps zweiter Amtseinführung. Die haben sich zusammen einen UFC-Kampf in Miami angeschaut. Also da ist eine enge Verbindung entstanden. Und das ist interessant, weil eigentlich sieht ja der Ethikcode der FIFA vor, dass die Organisation neutral sein soll. Und für Trump ist diese WM eine perfekte Bühne zur Selbstinszenierung. Das ist unvergessen bei der Pokalübergabe im vergangenen Jahr bei der FIFA Club WM, also quasi dem Vorlauf der Generalprobe für diese Weltmeisterschaft, da ist der Trump einfach mal nicht vom Podium gegangen. Er hat den Pokal überreicht an den Kapitän von Chelsea, den Sieger, und ist dann im Konfettiregen stehen geblieben, neben den verdutzten Spielern. Also man sieht, Trump nutzt diese Bühne, er liebt ja auch Goldbrokat und war natürlich mächtig stolz, als Infantino ihm den WM-Pokal mit ins Oval Office gebracht hat.
The last one who lifted that is Lionel Messi of Argentina. And here it is, in the Oval Office, in the White House.
Und hat dann auch gleich gefragt, ob er ihn behalten darf.
Can I keep it for you? Well, you can turn it if you
want. Was ist mit Infantino? Also, was ist sein Interesse? Geht es da darum, sich einen neuen Markt zu erschließen? Gerade wenn du sagst, Fußball spielt in den USA noch nicht so eine Rolle? Oder was für Überlegungen stehen da dahinter von Seiten der FIFA?
Das ist ein ganz großer Teil der Strategie und des Interesses der FIFA, diese WM auch in die Vereinigten Staaten zu geben, weil Fußball ist ein globaler Markt und in den Vereinigten Staaten ist da noch Wachstumspotenzial. Es gibt andere Sportarten, die hier populärer sind, in die auch mehr Geld investiert wird, durch Sponsoren und auch durch Werbeeinnahmen im Fernsehen. Und beim Fußball kann man da noch was holen. Deswegen ist das schon strategisch eine große Überlegung. Und ich glaube, Gianni Infantino ist Profi genug, mit egal welchem Präsidenten, der jetzt gerade eben zum WM-Turnier im Amt ist, ein gutes Verhältnis aufzubauen, weil er will ja auch was von dem Gastgeber. Er will eine perfekte Inszenierung, eine perfekte Veranstaltung und die zahlt ja dann am Ende vor allem auf das Konto der FIFA ein.
Und Trump möchte natürlich, dass es auch auf sein persönliches Konto einzahlt. Wie genau will er aus dieser WM politisches Kapital schlagen?
Ja, für Trump ist das eine willkommene Ablenkung, vor allem von seinen innenpolitischen Problemen. Er hat im Moment ja den Iran-Krieg an der Backe, da ist keine Lösung so wirklich in Sicht. Die Preise für Lebensmittel und Benzin, die steigen, die Menschen sind unzufrieden. Und im Herbst, da sind Kongresswahlen, da droht den Republikanern der Verlust der Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat. Und die Zustimmungswerte des Präsidenten, die sind im Keller. Da möchte er natürlich gerne mit positiven Nachrichten punkten und da trifft es sich ganz gut, dass dieses Fußballturnier jetzt auch noch in das 250. Jahr der Staatsgründung fällt. Und dieses Jubiläum, das am 4. Juli ja gefeiert wird, das fällt mitten in die Mitte des Turniers Und das gibt ihm natürlich auch nochmal Gelegenheit für eine patriotische Inszenierung. Man sieht sie in Washington D.C. ganz gut, in der Hauptstadt. Da gibt es ja in der Mitte der Stadt die Mall, also ein Grünstreifen, der da entlang geht, der Monumente und der Museen. Und da wird im Moment eine große Feier geplant für die 250 Jahre. Und das Fanfest für die WM, das ist ein Teil davon, das ist quasi eingebettet in die 250-Jahr-Feiern.
Solche Fußballweltmeisterschaften, ob jetzt für Männer oder für Frauen, die werden ja oft als ein Event inszeniert, wo Menschen aus aller Welt zusammenkommen. In Deutschland erinnern sich wahrscheinlich noch viele auch an die Heim-WM 2006, ja, die wir so mit dem Schlagwort Sommermärchen abgespeichert haben. Da war das Motto zum Beispiel die Welt zu Gast bei Freunden. Wie passt das, also eigentlich dieser Anspruch von diesem Event, zusammen mit einer US-Politik, die, naja, vorsichtig ausgedrückt, auf internationalen Regeln wenig gibt, zu einem Präsidenten, der aus internationalen Organisationen austritt und auch andere Länder gerne mal als so Shithole Countries, Zitat, bezeichnet?
Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist ein klarer Widerspruch. Die FIFA sagt ja, der Fußball verbindet die Welt und kann Frieden schaffen.
Mr. President, this is your prize, this is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
Und hat jetzt dem Gastgeber, dem US-Präsidenten, einen eigens kreierten Friedenspreis verliehen.
This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this, we saved millions and millions of lives.
Also einem Gastgeber, der gleichzeitig einen Krieg gegen ein Gastland vom Zaun gebrochen hat, nämlich dem Iran.
Wie soll das aussehen, wenn diese beiden Länder in einer WM aufeinandertreffen?
Das fragen sich hier viele. Das ist die brisanteste Konstellation dieser ganzen WM, die parallele Teilnahme der USA und des Iran. Man darf nicht vergessen, auch Katar, Saudi-Arabien und der Irak werden an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Und der Iran hat alle diese drei Länder mit Raketen beschossen. Und gleichzeitig steht der Iran im direkten Konflikt mit den USA.
Mehreren Teammitgliedern wird eine Zusammenarbeit mit den Revolutionsgarden vorgeworfen und die stehen in den USA auf der Terrorliste. Jeder, der mit ihnen in Verbindung gebracht wird, könnte abgewiesen werden.
Das hat jetzt ja dazu geführt, dass der Iran eigentlich ja sein Trainingslager in den USA aufschlagen wollte, konnte das dann aber nicht tun und musste ausweichen nach Mexiko, nach Tijuana. Eine Stadt in Grenznähe, die es möglich macht, immerhin relativ schnell in die USA zu den Spielen zu fahren.
Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede.
Und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die hat gesagt, naja, die Amerikaner sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob die Iraner bei uns übernachten dürfen. Und wir haben gesagt, wir haben da kein Problem mit.
Und was heißt denn das mit Blick auf die Spiele des Iran in den USA? Kann da die ganze iranische Mannschaft und der Betreuerstab in die USA einreisen?
Das ist ein großes Problem. Also die iranischen Fans, um damit mal anzufangen, denen wurde schon mitgeteilt, dass sie keine Visa bekommen. Aber natürlich sollen Spieler, Trainer und auch Betreuer einreisen dürfen. Allerdings niemand, der eine Verbindung hat zum iranischen Militär. Und da wird natürlich dann auch ganz genau hingeschaut. Deswegen hat die iranische Nationalmannschaft auch bis zuletzt auf ihr Visum warten müssen.
Mehrere Funktionäre des iranischen Fußballverbandes werden laut Medienberichten für die Fußballweltmeisterschaft keine Visa zur Einreise in die USA erhalten. Dazu gehört auch der iranische Verbandspräsident Mehdi Tadj. Alle Spieler hatten zuvor ein Visum zur Einreise in die USA erhalten.
Und im Dezember, da hätte die iranische Delegation auch beinahe die Auslosung für diese WM hier in DC boykottiert. Damals gab es nämlich nur 4 von 9 beantragten Visa, die anderen wurden abgelehnt.
Und gibt es Sicherheitsvorkehrungen mit Blick auf iranische Spiele da drumherum?
Na, das wird vor allen Dingen dann zum Tragen kommen, sollten der Iran und die USA aufeinandertreffen, was ja denkbar ist. Je nachdem, wie die beiden ihre Vorrundenspiele bestreiten, kann es sein, dass sie in der K.O.-Runde aufeinandertreffen. Und das wäre dann natürlich ein absolutes Hochrisikospiel. Denn auch das darf man nicht vergessen, es gibt in den USA sowohl Befürworter als auch Gegner dieses Krieges. Es gab durchaus auch Demonstrationen, wo die Exil-Iraner dem Präsidenten Trump gedankt haben für seinen Einsatz gegen das Regime in Teheran, weil sie möchten, dass das verschwindet. Jetzt sind die enttäuscht, dass der Trump das gar nicht geschafft hat, was er ihnen ursprünglich mal versprochen hat. Und es gibt natürlich auch die anderen, die gegen diesen Krieg sind. Also sollte es zu einem Aufeinandertreffen der USA und des Iran kommen, wäre das ein hochpolitisches Fußballspiel.
Donald Trumps Außenpolitik könnte also direkte Auswirkungen auf das Turnier haben. Wie sieht's mit seinen innenpolitischen Entscheidungen aus? Anfang des Jahres hat ja die Migrationsbehörde ICE Schlagzeilen gemacht, weil ICE-Beamte mit massiver Gewalt gegen mutmaßlich illegale Immigranten vorgegangen sind. Wie schauen vor diesem Hintergrund die Mitglieder der Latino-Communities der USA auf diese WM?
Die machen sich große Sorgen. Viele Fans machen sich auch große Sorgen, eben genau davor, dass es zu Schwerpunkteinsätzen, zu Razzien, zu Festnahmen am helllichten Tag kommen kann, rund um WM-Stadien. Das ist eine Sorge, die schon seit Monaten kursiert hat. Die ist nie offiziell von der Regierung als Strategie oder so verkündet worden, aber trotzdem ist die Sorge groß.
Of course, everybody is welcome to come and see this incredible event.
Das heißt, diese Willkommenskultur, die nach außen hin vorgetragen wird, die wird von vielen im Land ganz anders empfunden. Und da passt dann auch dazu, was der Vizepräsident gesagt hat, J.D. Vance.
Now we'll have visitors probably from close to 100 countries. We want them to come, we want them to celebrate, we want them to watch the game.
Der hat gesagt, wir wollen schon, dass die Fans kommen. Wir wollen auch, dass die feiern und wir wollen auch, dass die sich die Spiele angucken.
But when the time is up, they'll have to go home.
Aber wenn die rum sind, dann müssen alle ganz schnell wieder nach Hause. Ansonsten kriegen sie es mit dem Heimatschutzministerium zu tun.
Besonders gastfreundlich hört sich das ja erstmal alles nicht an.
Nee, das stimmt. Und aus Sicht von einem normalen Durchschnittsfan gibt es, wenn man genau hinschaut, eigentlich zwei große Hindernisse, die einem, sagen wir mal, Vergnügen bei dieser WM im Wege stehen. Das eine ist tatsächlich die Visavergabe. Anfang des Jahres haben die USA Einreisebeschränkungen verhängt für 75 Länder, darunter auch solche, die an der WM teilnehmen, Brasilien oder auch afrikanische Länder. Südafrika zum Beispiel, das Land, das heute Teil des Eröffnungsspiels sein soll, das musste seine Anreise verschieben, weil die Visaproblematik nicht geklärt war. Und das andere sind halt eben die Preise für diese Tickets.
Die günstigsten Vorrundentickets, die zwischen 300 und 600 Dollar kosten, waren schnell vergeben. Mittlerweile kostet ein Ticket mehr als 1000 Dollar. Für Halbfinalspiele und das Endspiel muss man mehrere 1000 Dollar zahlen.
Wenn man Wucherpreise bezahlen muss, muss man sich das erstmal leisten können. Und nur wer beides in der Hand hält, ein Visum und ein Ticket, der kann uneingeschränkt diese WM verfolgen.
So eine WM ist ja für die Städte, in denen sie stattfindet, schon auch oft ein Wirtschaftsfaktor. Viele Touristen kommen, die Hotels sind ausgebucht, die Restaurants sind voll. Zeigt sich das in den USA oder zeigt sich das eben nicht, weil eigentlich eher so eine abschreckende Strategie gefahren wird?
Da ist die Enttäuschung groß. Die Tourismusindustrie, die hat sich in den Wochen vor der WM jetzt darüber beklagt, dass die Besucher, die angekündigten Besucher ausbleiben. Das merkt man vor allen Dingen bei den Hotelbuchungen. 65% aller Hoteliers in Los Angeles, die haben sich im Vorwege über die Buchungslage enttäuscht gezeigt. In Kansas City, einem weiteren Austragungsort, waren es sogar 90% aller Hoteliers. Also da haben die FIFA und die Veranstalter mehr versprochen, als sie am Ende halten konnten. Und man sieht es auch insgesamt an den Besucherzahlen in Amerika. Die größte ausbleibende Gruppe, das waren Besucher aus Kanada. Das waren mehr als 20% weniger. Und auf Platz 2 übrigens waren Besucher aus Deutschland. Mehr als 11% weniger Gäste aus Deutschland im vergangenen Jahr in den USA.
Du hast vorhin die Kongresswahlen, die sogenannten Midterms, angesprochen. Wie positionieren sich eigentlich die US-Demokraten zu dieser WM? Also gerade vor dem Hintergrund, dass Trump versucht, diesem Event so sehr seinen eigenen Stempel aufzudrücken und das so sehr zu seinem Erfolg zu machen, wenn es denn einer wird.
Na, die Demokraten sind gerade in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Auf der einen Seite wollen sie natürlich keine Spielverderber sein, wenn schon mal ein solches Weltereignis in den Vereinigten Staaten stattfindet. Gleichzeitig sehen sie aber all diese Probleme, beispielsweise die Abschreckung der Fans durch die aggressive Einwanderungspolitik des Präsidenten oder die ausufernden Ticketpreise und gleichzeitigen Rekordgewinne der FIFA. Und das kritisieren sie auch.
FIFA is set to rake in $11 billion in revenue from this World Cup, $11 billion. The organization is already charging fans a fortune for the tickets.
Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, der sagt zum Beispiel, die FIFA nimmt $11 Milliarden ein durch dieses Turnier und gleichzeitig verlangt sie von den Fans ein Vermögen für die Tickets. Das sei Wucher.
That's a rip-off, plain and simple.
Tatsächlich rechnet die FIFA damit, deutlich mehr Gewinn zu machen als noch bei der letzten WM in Katar, die auch schon nicht ganz so schlecht ausgegangen ist. Sie rechnet damit, dass es 56% mehr Gewinn sein werden bei dieser WM als beim letzten Mal. Und die FIFA hat jetzt auch mächtig Ärger am Hals. Die Generalstaatsanwaltschaften von New Jersey und New York, die untersuchen die Verkaufspraktiken für die WM-Tickets. Und der Verdacht steht im Raum, dass die FIFA durch künstliche Verknappung dafür gesorgt hat, dass die Preise explodieren. Der Vorwurf lautet dann Ticketwucher. Und da ist vor allen Dingen im Fokus das sogenannte Dynamic Pricing. Das ist in den USA durchaus üblich. Bei Konzerten zum Beispiel, wenn da die Nachfrage besonders groß ist, da steigen die Preise halt eben mit der Nachfrage. Da gibt es keine Deckelung, anders als in Deutschland, wo vielleicht dann bei einem Konzert vorher klar ist, wie viel die Karte kostet, egal ob die jetzt 100 Leute haben wollen oder 1000 Leute haben wollen. Hier gehen die Preise dann eben durch die Decke.
We are in a market in which entertainment is the most developed in the world. So we have to apply market rates.
Gianni Infantino findet das alles nicht schlimm. Er sagt, das sind marktgerechte Preise.
Actually, if somebody buys a ticket for the final $2 million, I will personally bring him a hot dog and a coke to make sure that he has a great experience.
Er hat wörtlich gesagt, wenn jemand bereit ist, $2 Millionen für ein Ticket zu zahlen, bringe ich ihm persönlich einen Hotdog vorbei.
Einige Demokraten nehmen also die Kritik auf, die gegen die FIFA gerichtet ist. Aber du hast ja gerade gesagt, dass sie auch nicht als Spielverderber dastehen wollen. Wie wollen sie das verhindern?
Naja, eine besondere Rolle spielt ja der neue Bürgermeister von New York City, Soran Mamdani. Der ist selbst Fußballfan vom FC Arsenal. Der ist aber auch gleichzeitig mit dem Versprechen angetreten, New York bezahlbar zu machen. Und jetzt hat er da viele fußballinteressierte Bürger, die würden gerne ein Spiel anschauen.
There are countless New Yorkers desperate to attend a World Cup match, but who simply cannot afford to go.
Müssen aber da eine Unsumme für das Ticket ausgeben und das konnte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt hat er immerhin einen Kompromiss ausgehandelt.
We are making sure that working people will not be priced out of the game that they helped to create. Tickets will cost only $50.
Es soll jetzt für bestimmte Partien bis zu 1000 Tickets geben, die nur in Anführungsstrichen $50 kosten. Und die sollen dann verlost werden unter Interessierten. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber zeigt immerhin, für was der Mamdani da kämpft, dass der normale Fan, wie er es sagt, the working people, also die Arbeiter von New York, dass die nicht durch den Preis ausgeschlossen werden von dieser WM und für diese $50, dann müsste das doch funktionieren. Also da sieht man auch hier, beide Seiten sind auch absolute Profis in der Inszenierung und sind auch nie darum verlegen, eine Gelegenheit auszunutzen, sich einer Situation zunutze zu machen, will ich mal sagen.
Wir haben jetzt sehr ausführlich über die USA gesprochen und die politische Gemengelage mit Blick auf die WM. Es gibt ja aber mit Kanada und Mexiko eben noch zwei weitere Gastgeberländer. Und mit diesen beiden Ländern hat Trump in den letzten Monaten immer wieder offene Differenzen ausgetragen. Und ich habe mich schon gefragt, wie kommt das eigentlich, dass diese drei gemeinsam als WM-Gastgeber auftreten? Und kann das funktionieren?
Na, ursprünglich war ja mal die Idee zu zeigen, dass der Fußball Menschen und Länder verbinden kann und dass die Grenzen zwischen den USA und Kanada im Norden und den USA und Mexiko im Süden gar nicht mehr so groß sind und eigentlich gar nicht mehr vorhanden sind. Dass das quasi schon so etwas ist wie ein gemeinsamer Wirtschafts- und Kulturraum. Diese Idee, die vielleicht bei der Bewerbung auf die Austragung noch im Vordergrund stand, die hat Donald Trump ad absurdum geführt, indem er zum Beispiel sagt, dass er Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen will und wo er den Regierungschef dann als Gouverneur bezeichnet, so als wäre er halt also ihm, Donald Trump, als Präsidenten untergeben. Und Mexiko setzt Trump unter Druck und sagt, die müssen mehr tun gegen Drogenkartelle, die müssen Militäreinsätze auch der USA zulassen. Und dann gibt's noch den großen Handelskonflikt. Zölle sowohl nach Kanada als auch nach Mexiko, die Trump erhöhen wollte und erhöht hat. Also man sieht, die drei Länder sind gerade eher weiter auseinandergerückt als näher zueinander. Und deswegen ist diese Ursprungsidee im Moment, glaube ich, eher auf dem Papier vorhanden als in der Realität.
Und wie treten die dann auf, wenn es da diese Spannung im Hintergrund gibt?
Ich würde sagen, im Moment mit so einem respektvollen Nebeneinander, also mehr als jetzt einem herzlichen Miteinander. Auch da sind wieder Profis am Werk. Mark Carney, der kanadische Premierminister, wenn der mit Donald Trump spricht, dann äußert er sich im Anschluss dann durchaus auch freundlich über die Gespräche und auch Trump lässt sozusagen nichts auf ihn kommen.
We had a great meeting today actually with the new prime minister, who's a terrific guy, and we had a very long session with JD and Marco and everybody. And
er sagt, wir haben gute Gespräche mit den Kanadiern, respektieren uns gegenseitig und wir können zusammen hier eine ganz tolle WM machen. Also nach außen wird da auf jeden Fall gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
Und Carney, du hast es gerade gesagt, ne, gibt sich so einen professionellen Anstrich, aber gleichzeitig grenzt er sich ja mit seiner Politik auch von den USA ab. Also versucht immer so ein bisschen Kanada als das bessere Amerika zu präsentieren und sucht da ja irgendwie auch Anschluss in Richtung Europa zum Beispiel. Denkst du, das wird er im Rahmen dieser WM auch weiter versuchen?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, während der WM, da herrscht so eine Art öffentlichkeitswirksamer Burgfrieden. Möglicherweise betonen alle drei Länder jeweils ihre eigenen Erfolge mehr als die der anderen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass während der WM jetzt gegenseitig noch Giftpfeile fliegen. Das mag dann kurz danach schon wieder anders sein. Und da gibt es ja auch Potenzial für Konflikt. Kanada beispielsweise sucht in der Tat neue Allianzen, verstärkt die Zusammenarbeit mit Europa oder aber auch mit China. Und gerade diese letzte Zusammenarbeit, die ist Donald Trump ein Dorn im Auge.
Hat sich denn Trump im Vorfeld der WM auch zum Verhältnis zu Mexiko geäußert?
Ja, Trump ist ja nie um einen Superlativ verlegen. Und er kann auch immer mit großen Worten Dinge schönreden. Und er sagt, das Verhältnis zu Mexiko, das ist sehr, sehr gut. Und auch sein Verhältnis zur Präsidentin von Mexiko. Und deswegen dürfte es auch gar keine Probleme geben.
I think the relationship is really very good with the president of Mexico, as you know, you probably heard. And we're going to have a very good relationship with regard to FIFA. I have no doubt about it.
Und was erhofft sich Mexiko im Speziellen von dieser WM?
Für Mexiko ist das tatsächlich ein Ereignis, was die Menschen mal für ein paar Wochen aus den Problemen herausholt, die das Land ja unbestritten hat. Also es gibt große wirtschaftliche Sorgen, es gibt Probleme mit organisierter Kriminalität und mit Gewalt in den Straßen. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass während dieser Fußball-Weltmeisterschaft eben die Freude im Mittelpunkt steht. Und auch da wird es natürlich so sein, mit jedem Tor, was die Nationalmannschaft von Mexiko schießt, mit jedem Spiel, was sie gewinnt und mit jeder Runde, die sie weiterkommt, wird die Euphorie im Land ins Unermessliche steigen.
Zuletzt gab es ja in Mexiko im Februar Chaos und Gewalt, weil ein Drogenboss ums Leben gekommen ist und die Regierung musste dann Sicherheitskräfte und Militär mobilisieren.
Bei einem Militäreinsatz in Mexiko ist gestern einer der meistgesuchten Drogenbosse getötet worden. Anschließend überzogen seine Anhänger aus Rache weite Teile des Landes mit Gewalt. Mehr als 70 Menschen kamen bei Kämpfen mit Sicherheitskräften ums Leben. Knapp 4 Monate vor der Fußball-WM wachsen die Sorgen, ob Mitausrichter Mexiko die Sicherheit des Turniers gewährleisten kann.
Kann es Mexiko gelingen, das zu sicheren Spielen zu machen?
Das glaube ich schon, wobei die Sorge ist groß, dass es zu Zwischenfällen kommt, aber das Sicherheitsaufgebot wird gigantisch sein, vor allem natürlich an den drei Spielorten. Aber auch da, viele Fans machen sich diese Sorgen, vor allen Dingen Fans, die jetzt nicht gerade in Mexiko leben und sich da auskennen, also die dann eher aus dem Ausland vielleicht dahin reisen. Ich glaube aber nicht, dass das am Ende Menschen davon abbringen wird. Diejenigen, die Lust haben, in Mexiko Fußballspiele zu sehen, die werden das tun. Und ich bin mir auch sicher, dass die Sicherheitskräfte das mit einem Großaufgebot auch hinkriegen werden.
Wenn ich jetzt mal einmal so ein bisschen zusammenfasse, dann zeigt sich ja, dass alle drei Länder, die eben Gastgeberländer sind für diese WM, konkrete politische Interessen haben, die mit diesem Turnier verknüpft sind, die sie da versuchen zu verfolgen. Was denkst du, wer hat bei dieser WM politisch am meisten zu gewinnen und zu verlieren?
Ich würde sagen, in beiden Fällen gewinnen und verlieren Donald Trump. Er hat sehr viel zu gewinnen, wenn das Turnier reibungslos läuft, wenn eine Begeisterungswelle durch das Land schwappt und er sich für 4, 5 oder gar 6 Wochen im Licht dieses Großereignisses, des größten Ereignisses der Weltgeschichte, wie Gianni Infantino, der FIFA-Chef, immer sagt. Wenn er das also alles nutzen kann, dann ist das für Donald Trump ein Riesenerfolg. Und gleichzeitig, wenn dieses Turnier schief geht, weil entweder keine Stimmung aufkommt oder weil irgendwas tatsächlich so richtig in die Hose geht, dann wird es auch ihm angeheftet werden. Wobei ich mir sicher bin, dass Donald Trump diesen schwarzen Peter dann nahtlos weiterreicht, nämlich an die Veranstaltungsorte, an die Städte und an die Gemeinden, die ja für die Durchführung vor Ort zuständig sind. Und die sind, bis auf 2 Ausnahmen, alle von Demokraten regiert.
Danke, Tom.
Gerne.
Torben Börgers verfolgt aus dem ARD-Studio Washington in den nächsten Wochen die WM in Nordamerika. Alle aktuellen News liest ihr auf tagesschau.de. Morgen geht's bei FKM um die aktuelle Lage in der Ukraine. Das Land konnte in den letzten Monaten erfolgreich den russischen Angriffen standhalten. Gleichzeitig mehren sich in Russland die Stimmen, die ein Ende des Krieges sehen wollen. Könnte es bald zu echten Verhandlungen kommen? Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Lorenz Kersten, Christine Frey, Viktor Völzner-Werisch, Ruth Maria Ostermann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mützkat. Tschüss. Und zum Abschluss gibt's noch einen Hörtipp. Die Krise am Persischen Golf erschüttert unsere Wirtschaft. Preise steigen, Unternehmen kämpfen um ihre Existenz und viele Jobs in Deutschland stehen auf dem Spiel. Der Podcast Straße von Hormus, ein Wirtschaftsupdate, beschäftigt sich damit. Wer sind die Verlierer dieser Krise? Wie wirkt sich die wirtschaftliche Lage auf dich und deinen Alltag aus? Und gibt es eigentlich auch Gewinner? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten greifen die Hosts all das auf und erklären, wie du damit umgehen kannst. Der Podcast erscheint 2-mal die Woche, dienstags und donnerstags um 16:30 Uhr. Bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.